Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Wir wollen auf ein Wort hören aus Lukas 1, von Vers 46. Der Lobgesang der Maria. Und Maria sprach: Meine Seele erhebe den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Lebens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich. Und Maria blieb bei ihr, war 3 Monate, danach kehrte sie wiederum heim. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du auch Gnade dazu schenkst, dass unsere Herzen für dein Wort geöffnet werden. Amen. Ihr Lieben, pünktlich zum letzten Weihnachtsfest hatten wir die Bescherung. Nämlich, dass dieser Sturm, der Tsunami, viele Menschen tötete. Es waren um die 240.000 und noch viel mehr obdachlos wurden. Weihnachten und so eine schreckliche Katastrophe, kann das eigentlich zusammenpassen? Ist das denkbar? Schließt sich das nicht aus? Wir haben das ja fast gar nicht mitbekommen. Vor lauter Weihnachtsstimmung und unserer Weihnachtsfeier. Was da vor einem Jahr oder fast einem Jahr geschehen ist. Und wir haben so unsere Fragen zu dem, was Weihnachtsstimmung ist und was die Realität ist in dieser Welt. Und hier müssen wir sagen, dass gerade Weihnachten uns das sehr deutlich macht, um was es geht. Dass Gott eben nicht in eine stimmungsvolle Atmosphäre hineingekommen ist, sondern dass er in eine Welt des Elends hineingekommen ist, in eine Welt des Jammers. Er kommt nicht in eine heile Weihnachtswelt hinein, sondern er kommt ins Elend her zu mir. Und das müssen wir einfach ganz neu bedenken. Und es darum, dass schon zusammengehört die Not dieser Welt und die Rettung durch Jesus Christus. Ich las dieser Tage einen Satz und der lautete ja, es geht Gott an Weihnachten nicht darum, dass wir auf einem Luxusdampfer durch die Gegend fahren, sondern es geht um ein Rettungsboot. Es geht um Rettung. Das war das Anliegen Gottes. Darum geht es. Gott kam in unsere Welt nicht, um uns einige schöne Tage zu machen und zu bereiten, sondern er kam in diese Welt, um uns zu retten. Um die Gottesgefahr von unserem Leben abzuwenden. Und so wurde der Heiland angekündigt, dass der Retter kam. Und Maria ist so die Person, die dann an der Schwelle des Neuen Testamentes so das erste Adventslied anstellt. Wir freuen uns an diesen Liedern. Maria, die werdende Mutter Jesu, hat es nicht gesungen. Obwohl dieses Lied vielfach vertont wurde. Und dass es dann als Adventslied um diese Welt ging. Und ich meine, dass dieses Lied für uns eine ganz gewaltige Aussage mit auf den Weg gibt. Maria hat es noch nicht mal gesungen, sie hat es gesprochen. Es geht um drei Dinge, die wir kurz sehen wollen. Das erste, Maria macht in ihrem Lied den Herrn groß. Meine Seele erhebet den Herrn. Das ist der Cantus Firmus, der sich da durch dieses Lied bewegt. Es geht nicht um die Taten der Menschen, die hier erwähnt werden, die hier groß gemacht werden. Sondern es geht Maria einzig und allein darum, dass Gott der Handelnde ist. Alle Religionen in dieser Welt sind ein Versuch des Menschen, zu Gott hinzukommen. Und haben wir jetzt noch eine Religion mehr? Dadurch, dass Christus gekommen ist, nein. Sondern das Kommen des Gottessohnes macht einen Strich durch das religiöse Bemühen der Menschen. Weil der Mensch nicht zu Gott kommen kann, kommt Gott zu uns. Er kommt zum Menschen. Gott wird Mensch. Dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Unbegreifbar. Dass Gott sich so herabneigt. Und wenn wir in diese Weihnachtstage gehen, dann sollten wir das bedenken. Wir feiern das Fest der Verlassenheit Gottes. Gott kommt in unsere Welt. In unser Elend, in unseren Jammer. Und da kann Maria nur drüber staunen. Dass Gott die Welt nicht loslässt. Dass er das, was er geschaffen hat, erhält und auch erlöst. Befreit, rettet. Das ist das große Wunder. Dass Gott dieser Welt nachläuft. Dass er das Beste gibt, dass er den Sohn gibt. Zu unserer Rettung. Weil nichts uns sonst retten konnte. Als die Dahingabe seines eigenen Sohnes. Er nimmt unser Fleisch und Blut an. Damit die Sünde besiegt würde. Durch den, der sie allein besiegen konnte. Christus. Tja, was hatte Maria alles erlebt? Da kam zu diesem jungen Mädchen, vielleicht 16 Jahre war sie vielleicht alt, kam der Engel und sagte ihr, du wirst einen Sohn bekommen. Dieses junge Menschenkind, ja, die mir Fragen auf Antworten hat. Wie soll das alles gehen? Ich bin wohl verlobt, einem Mann versprochen, aber mit dem habe ich sexuell auch noch nichts zu tun gehabt. Wie soll das werden? Und ich als unverheiratete Frau, was wird das, wenn ich dann ein Kind bekomme? Das Gesetz schrieb vor Steinigung. Das wird ja manche Probleme geben. Maria ahnt diese Probleme. Aber es geht ihr nicht um ihre Empfindungen, um ihre Ahnungen, um das, was sie erlebt hat. Mensch, ich habe Nägel gesehen. Ich bin die Frau, die den Messias zur Welt bringen soll. Wo sich jede Frau auch im alten Bund schon nachgesehnt hat. Was hätte Maria von ihren Empfindungen alles erzählen können? Von ihren Glaubenserfahrungen? Nein, sie hat nur ein Thema. Meine Seele erhebet den Herrn. Das, was hier geschieht, ist Handeln Gottes. Da geht es nicht um die Macher der Menschheit-Geschichte. Da geht es nicht darum, dass Menschen etwas tun und ausrichten. Und darum hat Gott ja auch jeden Mann ausgeschaltet. Sondern es geht einfach darum, dass Gott der Handelnde ist im Erlösungsgeschehen. Dass Gott in unsere Welt kommt, in unsere Kulturen, dass er einer von uns wird. Maria, muss ich es sagen, so kennt sie Gottes Wort, so kennt sie die Geschichte ihres Volkes. Gott müsste eigentlich zuschlagen. Er müsste uns alle aufgeben. Er müsste uns zusammenschlagen. Aber er tut es nicht, sondern er sendet den Retter, den Heiland, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben habe. Dass wir es nochmal erkennen, es geht an Weihnachten einfach nicht um irgendeine Weihnachtsstimmung, sondern es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben über seinem Heilshandeln. Wenn Gott den Himmel nicht zerrissen hätte und auf diese Erde gekommen wäre, wäre alles weitere undenkbar gewesen. Wir wären noch in unseren Sünden. Gott hat es gesehen, dass nur das Allergrößte uns Menschen retten konnte. Und das war die Hingabe des Gottessohnes für uns. Und wenn die Welt ihn mit einer Krippe in Empfang genommen hat, dann wissen wir noch mehr, mit dem Kreuz hat sie ihn verabschiedet. Krippe und Kreuz, das können wir nicht voneinander trennen. Und dass er dann die Versöhnung gebracht hat für uns. So wie wir es auch im Weihnachtslied singen, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Darum geht es an Weihnachten. Meine Seele erhebe den Herrn. Ob wir in den nächsten Tagen etwas von dem weitergeben werden oder oder weitergeben können? Versteht ihr, dass unser schwaches Leben, unser armes Leben, ein Lobpreis, eine Verherrlichung Gottes ist? Darum geht es. Dass wir zur Ehre Gottes leben. Dass wir ihn groß machen. Es werden in diesen Tagen ja viele unzählige Weihnachtsfeiern gehalten. Das meiste geht sowieso am Eigentlichen vorbei. Und die Firmenweihnachtsfeiern, sie haben eigentlich nur ein Ziel. Das zum Ausdruck zu bringen, was im vergangenen Jahr gelaufen ist. Der Chef sagt, er war fleißig oder er war faul oder es hat nicht gereicht. Aber Maria sagt es uns hier im Auftrag Gottes, meine Seele erhebe den Herrn, dass er verherrlicht wird, dass er in allem den Vorrang hat. Darum geht es. Also, dass mein armes Leben etwas ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Das soll deutlich werden. Also, weil der Mensch ja besessen ist von diesem, ja, von dieser Machbarkeit, dass er gepriesen wird. Oder dass seine Erfahrungen, die er macht, auch mit Gott, das ist ein frommes Vorzeichen, dass das auch in die Mitte gestellt wird. Hier geht es nicht um gewisse Erfahrungen. Da hätte Maria viel reden können, viel erzählen können. Aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, was sie jetzt fühlt, in welcher Stimmungslage sie sich befindet. Meine Seele erhebe den Herrn. Und das in einer Situation, in der für sie viele Fragen offen blieben. Wo sie es merkt, dass das Kommen des Gottessohnes sie in Bedrängnis bringen wird. Sie, die natürlich auch fragt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Meine Seele erhebet den Herrn. Das ist ihre Antwort. Und weil sie Gott groß macht, werden ihre eigenen Probleme und Fragen ganz klein. Sie tauchen nicht auf. Hier geht es um das Heilshandeln Gottes. Er erhebt die Niedrigen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Er lässt die Reichen leer. Dass er sich seines Dieners Israel annimmt. Dass er sich der Schwachen erbarmt. Das alles bringt sie hier zum Ausdruck. Alles das Handeln Gottes. Wir lieben, wenn unsere Generation das so ein bisschen miterlebt hat, ja, wie Gott Gewaltige vom Thron schmeißt. Denken wir nur mal an die Zeit der Wende vor 16 Jahren, wo gar nicht so viel Blut vergossen wurde. Das war Handeln Gottes. Gott ist der Handelnde auch in der Geschichte. Aber vor allen Dingen, wenn es um Heilsgeschichte geht. Und nun kommt die zweite Aussage. Mein Geist freut sich Gottes, meines Retters. Hier geht es um Weihnachtsfreude. Dieser vierte Adventssonntag, der hat ja so als Thema, freut euch im Herrn. Was ist das denn mit der Freude am Herrn? Was ist das mit der Advents- und Weihnachtsfreude? Wenn wir jetzt die nächsten 14 Tage oder die letzten 14 Tage dieses Jahres dann ein bisschen Revue passieren lassen, dann wissen wir alle heute schon. Der, der gewinnt am Ende, das ist der Alltag. Am 2. Januar hat der Alltag uns wieder. Und da wird der ganze Kram zusammengepackt, ja. Und er bleibt dann ein Jahr in der Ecke stehen, ja. Die Freuden, Weihnachten, was ist das für eine Freude, die man dann wieder einpackt und für ein Jahr konserviert. Maria meint hier was völlig anderes. Sie versteht was anderes unter der Weihnachtsfreude. Mein Geist freut sich Gottes meines Retters. Der Heiland ist da. Christ der Retter ist da. Das ist für sie entscheidend. Wir sagen, Mensch Maria, du bist wirklich noch jung. Du bist noch grün in den Ohren. Wie kannst du sowas sagen? Freude über Gott. Kennst du die Geschichte nicht? Kennst du nicht die Geschichte der Welt? Die Geschichte deiner Vorvorfahren? Adam und Eva? Dass die beiden aus dem Paradies herausgetrieben wurden. Weißt du nichts vom Schrecken Gottes, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fahren? Nein, Maria weiß das. Sie kennt ihre Bibel. Sie weiß um das, was Hanna gebetet hat. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Sie weiß um das, was das auf den ersten Blättern der Bibel berichtet wird. Aber sie weiß auch um das andere. Dass Gott diese Welt erlöst. Dass er sie rettet. Dass er diese Welt nicht verderben lässt. Dass er im Regimente sitzt. Mein Geist freut sich Gottes meines Retters. Und hier merken wir es, es geht an Weihnachten um die Freude am Herrn. Nicht um irgendeine Weihnachtsstimmung. Die Freude am Herrn. Dass er der Handelnde ist und dass er rettet. Als Jesus auftrat in der Öffentlichkeit, da sind dann wieder über 30 Jahre ins Land gegangen. Ne? Und dann hat er gepredigt in Nazareth. Und das war seine Antrittspredigt aus Jesaja. Dass er gekommen ist, den Elenden zu predigen, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit und den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein Gnadenjahr unseres Gottes. Ein Gnadenjahr. Das war angebrochen. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass Gott es so eingerichtet hatte, dass sie ja alle 7 Jahre ein Sabbatjahr feierten und alle 7 mal 7 Jahre, so nach diesem 7. Siebener Schritt, dann im 50. Jahr das Halljahr zu feiern hatten. Das war das Gnadenjahr. Und in diesem Halbjahr, das war etwas Besonderes. Das hängt mit der Zahl 50 zusammen. Und jeder, der so einigermaßen alt wurde, ja, der konnte dann einmal im Leben das Gnadenjahr feiern. Manche konnten es auch zweimal feiern. Ein als Kind und vielleicht dann mit 60 oder nochmal. Und das bedeutete, ich kann neu anfangen. Die Schulden werden alle gestrichen. Das Pfandgut wird zurückgegeben. Die Grundstücke, die belastet waren, werden alle freigestellt. Schulden wurden erlassen. Das Halbjahr, das war ein furchtbares Jahr für Banken. Tja, da gab es nicht viel zu verdienen, da gab es nur Erlass. Aber das hat ja schon etwas bedeutet, wenn einer noch im 48. oder 49. Jahr dann irgendeinen Kredit brauchte. Das können Sie sich vorstellen. Der war dann so teuer, der war unbezahlbar. Der musste sich fast selbst verpfänden. Denn er wusste, er ist da schon in 2 Jahren, wird ja alles gestrichen. Ich darf neu beginnen. Das war die Botschaft des Heil- und Erlösungsjahres. Ich darf neu anfangen. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Dass ich neu beginnen darf. Das verkündigt uns das Kommen Jesu. Und das ist die Freude des Glaubens. Dass ich neu anfangen darf. Dass also ein Schlussstrich gezogen wird. Die Strafe ist wirklich erlassen. Die Schulden sind getilgt. Da dürfen Menschen wirklich aufatmen. Und darum bedeutet das so viel, wenn die Halbjahrsposaune geblasen wurde. Erlösung. Ich kann neu beginnen. Und dann steht in dem gleichen Kapitel von Jesaja 61, dann kurz danach, ich freue mich im Herrn, Vers 10, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Warum? Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Sehen Sie was? Darum freut sich mein Herz. Weil ich angezogen bin mit Kleidern des Heils, mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet bin. Weihnachten kriegen wir neue Kleider, könnte man jetzt sagen. Aber das ist ja was ganz anderes. Kleidern des Heils. Der Rock der Gerechtigkeit, mit dem wir vor Gott bestehen können. Meine Gerechtigkeit ist wie ein unfertiges Kleid, ist wie Lumpen. Deine und meine Gerechtigkeit. Ein zerschlissenes Kleid. Aber darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, weil er mich angezogen hat mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet hat. Vater Bodelschwingt sagt einmal den schönen Satz, niemand ist heiliger als ein Sünder, der Gnade fand. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Also Maria, die Mutter Jesu, wusste etwas von diesen Kleidern des Heils. Von Erlösung, von Befreiung. Sie wusste etwas von diesem Rock der Gerechtigkeit. Das ist die wahre Advents- und Weihnachtsfreude. Und die muss ich bewähren, auch mitten im Leid. Und das Dritte. Maria steht im lebendigen Glauben. Ihr Lieben, das fällt mir hier so auf bei diesem Text. Dass die Maria so redet, als sei alles schon geschehen. Ist doch fast unwahrscheinlich, oder? Was ist denn geschehen? Sie hat nur die Botschaft gehört. Und wie viele sagen, als wäre die Botschaft, höre ich wohl, doch mir fehlt der Glaube. Ihr Lieben, wo wir wirklich im Glauben an den Herrn stehen, da geht es darum, dass wir das, was wir vom Herrn her hören, was wir im Gotteswort lesen, dem wirklich glaubensvoll vertrauen dürfen. Er, der Herr, erfüllt alle seine Verheißungen. Wenn auch nicht alle unsere Wünsche erfüllt werden, aber er erfüllt seine Verheißungen. Und dazu steht er und Maria lebt davon und sagt ja, sie spricht so, als ob sie alles schon hätte. Als ob der Retter schon da wäre, als ob er die Erlösung schon vollbracht hätte. Und sie weiß es und sie ahnt es ja. Das sind so viele Dinge, die sind so unklar. Wie sollen denn die Verheißungen Gottes erfüllt werden? Wie soll denn der Sohn Gottes in Bethlehem geboren werden? Ne? Zumal sie in Nazareth wohnt. Und dass Gott die Großen der Weltgeschichte so benutzt, dass dann der Augustus eine Steuererzählung anordnen muss, damit eine Verheißung erfüllt wird. Ne? Da muss also auch Josef und Maria nach Bethlehem. Denn diese Verheißung muss erfüllt werden. Aber das war jetzt noch nicht erfüllt. Aber sie rechnet wirklich damit, es wird alles erfüllt werden. Was Gott sagt, das trifft ein. Eindeutig. Ja, und dann kommen noch manche andere Bedrängnisse. Herodes, der dem Erlöser schon auf der Spur ist, ihn umbringen will, Flucht nach Ägypten. Das hätte sich Maria so auch nicht träumen lassen, dass ihre Ehe mit dem Josef dann so beginnen würde. Fluchtwege, Bedrängnis ins Ausland und dass alles so auf der Kippe stand, auch ihr Verhältnis. Und dass dann der Kaiser Simeon dann zu ihr sagt, als das Kind beschnitten wird, es wird ein Schwert durch deine Seele drängen. Und diese Maria es dann lernen muss, Schritt für Schritt, den Gottessohn, auch ihren Sohn, abzugeben. Und dass der Zwölfjährige es ihr bereits sagt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Dass Maria dann später sagen muss, den Jüngern, was er euch sagt, das tut auch den Speisemeistern da bei der Hochzeit. Er ist entscheidend, nicht ich. Bis sie dann dort unterm Kreuz steht. Am Sterbebett des Kindes, des Sohnes. Maria, die nicht helfen kann. Die nur auf das Wort Jesu angewiesen ist. Von wegen mit Erlöserin. Undenkbar. Am Sterbebett des Kindes kann sie noch nicht einmal den Todesschweiß ihn abwischen. Keine Miterlösung. Beiseite genommen. Dass sie angewiesen ist auf die Anweisungen des Gottessohnes vom Kreuz herab. Johannes, das ist deine Mutter. Maria, das ist jetzt dein Sohn. Sie steht im Glauben. Sie freut sich über Gott. Und sie weiß, viele Dinge, auch für die Zukunft, sind für mich völlig ungelöst. Aber Gott weiß den Weg. Ich lebe im Glauben, dem Wort Gottes unterstellt, in der Zucht Gottes. Glauben, ein herzliches Vertrauen dem Wort unseres Herrn gegenüber. Wir wollen es hier zusammenfassen, was Maria hier zum Ausdruck bringt. Sie macht den Herrn groß, sie freut sich über Gott und sie steht im lebendigen Glauben. Das wünsche ich uns auch für die nächsten Festtage. Amen.